Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Am 7. Februar hätte Charles John Hotham Dickens seinen 200. Geburtstag gefeiert. Dickens gilt als einer der großen Erzähler Englands. Manche meinen, er sei sogar neben Shakespeare der zweite der allergrößten Schriftsteller der Insel. Im deutschen Sprachgebiet gilt er immer noch als Kinderbuchautor oder als Unterhaltungsschriftsteller mit sozialem Engagement. Das liegt unter anderem an Romanen wie Oliver Twist oder David Copperfield, die man in gekürzten Fassungen oder auch adaptierten Fassungen Kindern zu lesen gab. Dickens war ein Vielschreiber, der der Welt unzählige literarische Figuren geschenkt hat, eben wie die erwähnten Oliver Twist und David Copperfield, aber noch einige weitere mehr. Und heute wollen wir einen Blick auf Dickens werfen, und weil er so viele und auch so umfangreiche Werke geschrieben hat, haben wir uns einem einzigen Werk verschrieben, Great Expectations, Große Erwartungen von 1860 und 61. Zu Gast dazu sind Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat aus Zürich, und Martin Zink, freier Publizist aus Basel. Vor der Wiederbegegnung mit diesem Roman Great Expectations oder Große Erwartungen auf Deutsch, was hatten Sie denn da für Erinnerungen an Charles Dickens als Buchmüller?
Ich habe Bilder im Kopf, düstere Straßenszenen im London des 19. Jahrhunderts, Elend und Verzweiflung eines Kindes, das einem Erwachsenen ausgeliefert ist. Der Konflikt zwischen Reich und Arm, gesehen durch die Augen eines Armen, der sich irgendwie nicht arm bleiben will, und dann vor allem dieses Bild des geizigen, kaltherzigen Mannes, der am Abend vor Weihnachten wie durch ein Wunder und zur Einsicht und zur Nächstenliebe gezwungen wird zuerst mal und dann fast schon geläutert, schöne Wörter, wunderbare Weihnachten feiert.
Mhm. Das heißt eigentlich, also wenn ich Ihnen zuhöre, Sie haben einiges gelesen von Charles Dickens.
Ja.
Martin Zink, wie ist es denn bei Ihnen?
Ich erfülle genau das Klischee. Ich bin nämlich einer, der wirklich nur gerade Oliver Twist und David Copperfield gelesen hat. Und wie ich nachträglich und hinterher wohl realisieren muss, in sehr kastrierten Fassungen, die waren wahrscheinlich sehr stark bearbeitet. Also ich habe auch eher sentimentale Erinnerungen, Bilder dieses eben erwähnten Londons habe ich vor Augen und arme Kerle, denen es nur beschränkt besser geht. Also im Prinzip eine sehr triviale Vorstellung von Charles Dickens und auch eine sehr reduzierte, die ich natürlich jetzt sehr nachhaltig habe korrigieren müssen durch die Lektüre von Great Expectations, von Große Erwartungen. Also da bin ich sehr auf die Welt gekommen, auf eine andere. Also meine Lektüreerinnerung hat mich da irregeführt.
Also es waren dann tatsächlich vermutlich adaptierte Kinder.
Das waren Kinder. Also das muss ich auch, weil schon vom Umfang her müssen das diese Bearbeitungen gewesen sein, die man früher Jugendlichen in die Hand gedrückt hat.
Ich bin so wahnsinnig froh, das haben Sie mit mir nicht gemacht, oder? Ich habe Dickens erst viel, viel später entdeckt. Ich habe auch keine so kastrierten Bücher gekriegt von dem oder Texte oder so, sondern ich habe ihn zu Beginn meines Englischstudiums, da war ich ungefähr 25 oder so, da habe ich ihn entdeckt und der hat mich eigentlich komischerweise nie mehr losgelassen.
Ich muss gestehen, dass ich ihn bis vor kurzem eher in die Rubrik Kinder- und Jugendliteratur abgeschoben hätte.
Also aber siehst du, dann hat doch diese Sendung schon was erreicht.
Ja, natürlich, oder? Ja, etwas sehr Wichtiges, denke ich, ja. Ich hoffe auch, dass es anderen genauso geht wie mir, nämlich, dass sie mit irrsinnigem Vergnügen nach diesem Buch greifen. Das ist eine fabelhafte Entdeckung.
Mhm. Fangen wir mal an, in Medias Res bei diesem Buch, die Wiederbegegnung mit Dickens via den Roman Große Erwartungen. Für Sie, Ernst Buchmüller, und für Sie, Martin Zink, eine Neuentdeckung. Es war der 13. Roman einer Karriere. Wir sind hier bei irgendetwas um die 500 Seiten in der englischen Ausgabe, und das ist ein dünnes Buch nach Dickens Verständnis. Mal ganz schnell die erste Szene dieses Buches, weil ich habe gemerkt, ich habe wie Ernst Buchmüller dieses Buch auch gelesen, Anfang Studium. Und wie ich die erste Szene gelesen habe, war ich wieder voll drin und ich konnte mich genau daran erinnern. Und das ist nicht schlecht. Es geht also um diesen kleinen Vollweisen, der Pip, der lebt im nebligen Marschland östlich von London bei seiner älteren Schwester, die ihn überhaupt nicht mag, und auch bei ihrem Mann, dem biederen Dorfschmied Joe. Also bis jetzt wird das alles doch recht konventionell, so als Outline von einem Roman. Aber die erste dramatische Handlung, die kommt dann gleich sofort in diesem ersten Kapitel, nämlich der Pip, der begegnet auf dem Friedhof dem geflohenen Zuchthäusler Magwitch, für den er zu Hause Nahrung stiehlt und eine Feile, und dem er dann auch hilft, sich von seinen Ketten zu befreien. Und diese Szene, die ist unglaublich kraftvoll, finde ich wenigstens. Das ist ähnlich wie die erste Szene in Shakespeare's Macbeth, das Hexentreffen, also etwas, was wirklich mit Pauken und Trompeten einen reinzieht in den Stoff. Wie war denn diese erste Begegnung, Sie, ja. Martin Zink, wenn Sie daran denken, dass Sie immer gedacht haben, ein Kinderbuchautor?
Ja, da war ich natürlich vollkommen vor den Kopf gestoßen. Das war ja unglaublich gut inszeniert, so filmreif. Es gibt ja entsprechend auch ganz viele Filmfassungen und Bühnenfassungen dieses Romans. Ich war höchst beeindruckt. Ich war überhaupt auch nicht vorbereitet auf das, was mir da entgegenkommen würde. Und diese Inszenierung mit dem Nebel nächtlicherweise auf dem Friedhof beim Grab der Eltern. Und man hat schon im Ohr so gewisse Mahnungen der Schwester, die ihn, wie es so schön immer heißt, eigenhändig großzieht. Er wird ja schon mal ganz klein gehalten und bekommt dann noch zusätzlich zu all dem, was er tagsüber so erleiden muss, diese Angst bei der Begegnung mit diesem Sträfling, der ihn ja sehr finster und drohend anschaut und ihm ja auch den Schwur abnimmt, dass er nie was verraten würde. Mhm, und da macht er in diesem Wissen, dass es ja wahrscheinlich höchst sträflich ist in diesem ganzen Kontext, macht er noch was, nämlich er holt eine Feile, er holt was zu essen zu Hause und weiß, dass er sich, nachdem er sowieso einen schweren Stand hat bei seiner Schwester, noch viel mehr in das Elend hineinreitet. Auf wenigen Seiten wird da schon mal eine riesige Katastrophe ausgebreitet und diese Auslegeordnung ist, finde ich, einfach fantastisch.
Aber Martin, das ist ja so faszinierend, weil er eben der kleine Mann, der Junge, der macht diese Dinge so quasi aus Barmherzigkeit vielleicht oder er gibt diese Hilfe, aber er macht es eigentlich und hat keine Angst. Er hätte ja nicht einfach auch Angst haben können und davonrennen, sich irgendwie loseisen. Und das ist ja eben das Spannende. Und ich finde dann zusätzlich einfach auch dieser Schauplatz des absolut Sensationellen. Wie oft bei Dickens zu Beginn einer Geschichte ist es immer schlechtes Wetter. Es ist nass, es ist kalt und es ist trüb. Und spannend finde ich dann auch, wie er eben, es geht ja um Brot und Butter und eben ein Werkzeug, damit der Sträfling seine Ketten losbringt. Ja. Und das stiehlt er dann und gibt sich selber in Gefahr. Und das Spannende ist ja, dass da ja dann am Anfang ganz klar gemacht wird, dass dieser Pip der wichtigste Charakter dieses Buches überhaupt sein wird. Er erzählt das ja auch in der Ich-Form. Und in der Geschichte, die treibt er dann quasi voran. Und das Grundthema dieses Buches ist ja irgendwie auch da schon in diesen ersten paar Seiten drin, nämlich Mitgefühl, Treue, Gewissen, Gut und Böse. Das ist alles exploriert und das wird alles im Prinzip in den nächsten... Ich habe die Seiten nie gezählt, Erik, aber ich glaube Ihnen gern. Ich weiß auch nicht, ich hab's jetzt nochmal elektronisch gelesen. Da gibt's tausende von Seiten drin. Aber in all diesen Seiten wird das immer wieder eingelöst, dieses Grundthema. Und das finde ich faszinierend.
Also die Inhaltsangabe, die wir bis jetzt gemacht haben, nur um zu sagen... Das war das erste Kapitel von 59.
Ja. Eben, und es sind drei Teile eines Buches, oder? Mhm.
Mit dieser Barmherzigkeit hat es ja noch seine enormen Tücken, denke ich. Auf den ersten paar Seiten wird das schon entwickelt und wir werden eigentlich nie ganz herausfinden, wieso dieser Pip überhaupt in der Lage ist, so barmherzig aufzutreten. Was befähigt ihn dazu? Denn was er zu Hause erlebt, gut, er hat einen sehr sanften, milden Schwager, dieser Joe, Dorfschmied, und eine überaus strenge, brutale, ruppige Schwester, die ihn eben, wie gesagt, eigenhändig hochzieht. In diesem Milieu so etwas wie Barmherzigkeit zu entwickeln, ist nicht ganz einfach. Und das andere, er wird ja für diese Barmherzigkeit dann auch noch einiges leiden müssen, bevor er dann in Genuss einer sehr überraschenden Wendung kommt, denn es gibt ja bald eine Weihnachtsfeier und das, was er für diesen Magwitch geklaut hat, ist ja vorgesehen als ein kleiner Höhepunkt bei einer Einladung an Weihnachten. Wird er auch bestraft werden durch Angstgefühle, Schamgefühle. Also diese Barmherzigkeit hat bei ihm in der inneren Welt einen ganz hohen Preis.
Und ich denke mir, was wichtig ist, dass die Barmherzigkeit ist ja nicht das Einzige, was sein Leben bestimmt, sondern er ist ja dann auch eine gewisse kurze Zeit oder eine große Zeit seines Lebens ein bisschen auf der anderen Seite, also auf der Seite der Snobs, auf der Seite desjenigen, der das Geld in vollen Händen ausgibt, obwohl es nicht sein Geld ist oder gerade weil es nicht sein Geld ist. Also dieses Dilemma, und ich denke mir, auch da habe ich irgendwie die Größe dieses Textes. Ich bin wirklich immer noch wahnsinnig begeistert von dem Text. Aber die Größe des Textes liegt auch da drin, dass er keine endgültigen Antworten gibt. Dass es eine Welt ist, in dem das Gute und das Böse ganz nahe beieinander liegen und auch nicht endgültig entschieden werden kann, ob jetzt was gut oder böse ist oder eben das Gute wirklich so gut und das Böse so wirklich so gut, so böse ist.
Ja, das erleben wir natürlich auch in dieser Hauptfigur, dieser Pep, der ist uns ja eigentlich von Anfang an sympathisch, weil wir können uns gut hineinversetzen in die Lage so eines Kindes auf einem Friedhof, der des Nachts dann von einem Sträfling überfallen wird quasi. Also das können wir alle nachvollziehen, aber eben, wie Sie gesagt haben, Ernst Buchmüller, er wird dann zum Snob durch Geld, das ihm aus unbekannter Quelle zugespielt wird. Was ich jetzt trotzdem nochmal schnell aufgreifen möchte, sind die Motive. Also wir hatten es vorher von Oliver Twist und David Copperfield, und da zeigt sich ja auch schon, warum man daraus Kinderbücher gemacht hat. Hauptfigur, ein Kind und die böse Welt. Das haben wir hier auch, oder nicht?
Aber ich meine, den ganzen Moralinscheiß, entschuldige bitte den Ausdruck, aber den hat man, glaube ich, eben vor allem durch diese Abkürzungen in Dickens reingebracht. Natürlich war er ein Mensch des mittleren 19. Jahrhunderts. Natürlich hatte die Moral eine wichtige Funktion. Aber es geht da nicht einfach nur darum, dass man jemanden abqualifizieren muss, weil er was Böses gemacht hat oder weil er was macht, was nicht conform oder comme il faut ist. Die Great Expectations, das Buch ist ja im klassischsten Sinne des Wortes ein Entwicklungs- und Bildungsroman, und es zeigt die ganze Entwicklung einer Geschichte eines Menschen.
Ja, aber das Entscheidende ist jetzt hier, diese Entwicklung, diese Veränderung dieses Peps kommt ja nicht so sehr durch Bildung zustande, als vielmehr durch Geld. Das plötzliche Auftauchen des Geldes, das ja dann erst lange hinterher erklärt wird, was auch eine Weile lang so unbefragt hingenommen wird, das finde ich sehr erstaunlich, löst dann diesen Wandel aus. Also diese Entwicklung von Pip aus dem Elend heraus nach oben, das entspricht natürlich auch einem alten Wunsch, den er hat, womit er sich natürlich auch weiter entfernt von seinem Milieu, kommt durch dieses plötzliche Vermögen, dieses Märchenhafte überhaupt in Gang. Also das Erstaunliche, dass da jemand vorbeikommt und die sagt, hör mal Junge, du bekommst ganz viel Geld, du musst weg, du musst jetzt ein Snob werden, du musst in die Stadt und vielleicht gibt es noch ein bisschen Bildung obendrauf. Das sucht er dann auch. Und das unterscheidet es dann auch wieder ein bisschen vom klassischen Bildungsroman, wie wir ihn aus Deutschland kennen, aus der deutschen Literatur.
Bin ich absolut einverstanden. Ich finde einfach, hier ist es ja die Bildung der Macht des Geldes, oder? Ja. Mhm. Und Geld hat ja sowieso eine Macht, nämlich wenn es da ist, hat es eine Macht, aber wenn es nicht da ist, hat es genauso eine Macht. Also es gibt kaum ein größeres Thema für Menschen, die kein Geld haben, als Geld, oder? Und jetzt ist dieser Pip auf der Seite, also es wird ihm dieses Vermögen, das heißt, es wird ihm eine Ausbildung, Geld vor allem wird ihm prognostiziert, und er ist ja eigentlich nicht unbedingt auf dem Weg des Snobs, sondern eigentlich sagt man ihm, du bist auf dem Weg eines Gentleman, oder? Mhm.
Und du hast große Erwartungen und irgendwann mal werden die dann eingelöst. Ich fand den Titel eben auch noch interessant in dem Zusammenhang.
Die werden ja schon ganz früh versprochen, diese großen Erwartungen. Die kommen ja auch leitmotivartig immer wieder zum Zug. Also zum ersten Mal allerdings dauert es noch eine Weile, bis das fällt, dieses Wort große Erwartungen. Die Mitteilung, die ich zu machen habe, lautet, heißt es mal im Kapitel 18, er hat große Erwartungen. Das heißt, es wird ihm auch von außen her auferlegt. Mhm. Habe doch bitte große Erwartungen und erfülle die natürlich auch, nicht?
Mhm. Und dann, was mir sehr gefällt, das ist ja auch dieser schon fast wahnhafte Wunsch, seiner Schicht zu entsteigen und in eine andere Schicht zu gehen, und zum Schluss, das schafft er ja irgendwie dank des Geldes, und zum Schluss herauszufinden oder zu merken, dass die Angehörigkeit einer Schicht nichts zu tun hat mit dem Glücklichsein. Und ich meine, das tönt jetzt ein bisschen nach dem Wort zum Sonntag, aber das finde ich was ganz Großartiges.
Charles Dickens, das Thema des heutigen Kulturstammtischs auf DRS4 News. Zu Gast sind Martin Zink, freier Publizist aus Basel, und Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat. aus Zürich. Unser Thema ist dieser eine Roman, Große Erwartungen von Charles Dickens. Wir haben jetzt ganz viel gehört über die Motive und wir wollen natürlich den Leuten auch nicht allzu viel verraten, falls sie den Dickens wiederentdecken wollen. Gehen wir mal aufs Prinzipielle auch, Charles Dickens, die Entstehungsart dieser Romane, das finde ich eben wahnsinnig interessant und da ist auch Great Expectations keine Ausnahme, ist ein Fortsetzungsroman, der wurde in einzelnen Kapiteln geschrieben und was ich noch viel erstaunlicher finde daran, wöchentliche Kapitel.
Ja, es heißt ja, Charles Dickens habe im gesamten Schriftstellerleben, dass er nicht sehr lange währt. Er ist mit 58 gestorben und hat mit 20 begonnen. Also in dieser Zeit, in der er unendlich viel geschrieben hat, habe er auch eine immense Zahl von Figuren geschaffen. Man spricht von einer Zahl von etwa 13.000 Figuren, die er erfunden hat.
Und davon sind eigentlich ganz viele eigentlich in die Psyche übergegangen. Also quasi irgendwie die gehören zum Grundstock englischer literarischer Figuren.
Ja, die sind auch gezeichnet worden natürlich auch. Dadurch, dass die Bücher immer auch von Illustrationen begleitet waren, waren sie auch irgendwie ein Futter für die Imagination. Weit über das Wort hinaus konnte man sich das einprägen und das soll auch bis in die filmischen Bearbeitungen des Romans, beispielsweise von Great Expectations, aber da war ja keine Illustration drin, aber in anderen Büchern soll das mitgewirkt haben. Diese Bilder haben sich also eingeprägt ins kollektive Gedächtnis, bis in einzelne Wortprägungen auch, oder die Figur Scrooge zum Beispiel wird ja immer noch assoziiert mit einem Wuchermann, mit einem grausamen Kerl. Also hat er da vieles bewirkt. Er hat, das ist nämlich auch interessant, gehört eigentlich unbedingt dazu, dass er nicht nur ein Analytiker der englischen Gesellschaft war, sondern auch ein Agent dieser, also er hat ja eine große Karriere gemacht, er ist aufgestiegen, er ist vermögend geworden, hat die ganze Verwertungskette eigentlich seiner Bücher auch mitverfolgt, bis zum Verkauf von kleinen Andenken, die also mit seinem Roman verbunden waren.
Da war ja ein exzellentes Schlitzohr, oder?
Ja.
Also ich meine, diese eben Great Expectations habe ich nachgeguckt, es ist erschienen in einer Zeitschrift, dessen Gründer er war, deren Herausgeber war und deren Verleger er war.
Ja.
Und also wie das genau war ob der ganze Text schon existiert hat, als er veröffentlicht wurde, ist nicht eindeutig zu entscheiden. Aber bei anderen Büchern weiß man zum Beispiel, dass wenn die Auflage der Zeitschrift, wo das erschienen ist, ein bisschen weiter nach unten ging, hat er natürlich schnurstracks ein bisschen was verändert an der Action. Also vielleicht ein bisschen mehr Action reingebracht oder vielleicht wurde dann noch jemand getötet oder was immer. Und also ich meine, auf die beste Art und Weise, und das ist ja vor allem in unseren Sprachregionen, also vor allem im deutschsprachigen, also in der Deutsch Schweiz und in Deutschland, auch in Österreich, ist das wahnsinnig verpönt, dass man das macht, was das Publikum eigentlich gerne hat und dass man rausfinden sollte, was das Publikum gerne hat. Das hat er auf die beste Art und Weise, glaube ich, gemacht. Er war ja offensichtlich auch der Erste, der seine Sachen noch mehr verdient hat. Irgendwo habe ich gelesen, es hätte also auch schon dementsprechende, also Pickwick-Hüte gegeben, die man sich kleben konnte und was immer so. Also, das finde ich auch, also ich meine, wir sind uns bewusst, das ist Mitte 19. Jahrhundert und noch niemand hat was von Marketing an und für sich gewusst, oder?
Trotzdem nochmal, es waren extreme Bestseller, diese Bücher, und das, also wenn sie dann zusammengefasst, nachdem sie in der Zeitschrift zuerst kapitelweise abgedruckt wurden, wurden sie noch zusammengefasst, waren dann wirkliche Bestseller. Und der Dickens, das war ein richtiger Großverdiener, wir haben es auch schon gesagt, recht verwinkelte Strukturen, das sind richtige Labyrinthe, die Bücher mit unzähligen Figuren und so. Was mich daran interessiert hat, ist, wenn das schon so Bestseller waren, dazumals hat man den Leuten, dem Publikum doch einiges zugemutet.
Ja, aber Erik, ich meine, wie sieht das mit dem Personal von gewissen Fernsehserien heute aus? Ist doch genau dieselbe Geschichte und noch viel verwirrender.
Ist es tatsächlich?
Also ich hab mir beim Lesen jetzt bei Great Expectations, habe ich mir, zum Glück gibt's im Internet ja alles, habe ich mir eine dieser wahnsinnigen Zusammenstellungen gemacht, respektive geholt irgendwo, wer ist und so mit Zeichnungen, wer mit wem wie verbandelt ist und wo was wie ist. Diese Zusammenstellung gibt es genauso von der Lindenstraße oder von Desperate Housewives oder was immer. Und ich habe dann gemerkt, das hat mir sehr geholfen, oder? Und natürlich, die Leute hatten das nicht, aber ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viel anders ist als das, was heute passiert. Heute ist vielleicht dann auch das, was man jetzt als neues Phänomen der zweite Bildschirm bezeichnet. Mhm. Wenn ich am Fernsehen bin, dann schaue ich ja in mein Smartphone oder auf mein iPad und gucke mal auf dem Netz nach, was da nicht ganz klar war und so. Das konnten die Leute natürlich nicht, aber ich denke mir, die haben sich vielleicht auch so...
Ja, die konnten natürlich auch zurückblättern. Also die hatten natürlich im Unterschied zur Fernsehserie, wo es einfach abläuft, wo man allenfalls, wenn man es aufgenommen hat, nochmals zurückdrehen kann. Aber die konnten natürlich in diesem Heft, in dem das zum ersten Mal erschien, nochmal ein paar Seiten zurückblättern und sich das nochmal genau vor Augen führen. Was mich auch frappiert, ist die bedeutende Rolle, die Shakespeare spielt. Also die erste Szene, das haben wir gesehen, ist schon eine Anspielung an Macbeth natürlich, an das Treffen dieser Hexen. Kann man schon damit verknüpfen, aber dann spielt auch Hamlet eine große Rolle. Klar. Man kann bereits damit spielen, also das Publikum kennt offenbar Shakespeare, man kann was abrufen, man kann sich da sehr ironisch damit auseinandersetzen und das ist auch eine weitere Eigenschaft übrigens, die wir mit Dickens ja unbedingt noch ins Spiel bringen müssen, nämlich dass sehr viel Witz, auch Ironie, Sarkasmus, da gibt's also ganz viel unterhaltende Ebenen, die weit über das bloß Handlungsmäßige hinausgehen, die auch im Sprachlichen verankert sind. Das finde ich also außerordentlich spannend. Und natürlich sind die Bildungsvoraussetzungen für die Lektüre dieser Bücher vermutlich auch gebunden daran, dass man eben diese Zeitschrift auch kaufen konnte. Also die Auflage war damals so rund 40.000 dieser Zeitschrift und das gilt als extrem hoch.
Mhm. Aber jetzt haben wir doch schon, was jetzt genau diesen Roman von Charles Dickens angeht, schon die verschiedensten Kategorien bemüht. Wir haben gesagt, es ist ein Bildungsroman, aber doch nicht ganz. Es ist ein Unterhaltungsroman, steigt ein mit einem Sträfling. Man könnte jetzt auch sagen, Kriminalroman, da gibt es auch Motive drin, die auch da sind. Dann gibt es auch ein soziales Engagement. Irgendwie ist das natürlich auch ein bisschen eine moralische Geschichte, der Aufstieg und die Konversion von Pip zu einem anständigen Menschen, oder? Das ist schon viel umfassender. Also der Mann, der hat wirklich ganz viele Ansprüche aufs Mal erfüllt.
Gothic Novel steckt ja auch noch drin. Mhm. Und dann ist er doch auch ein unglaublich guter Beobachter. Also der auch die Figuren, die zwar für mein Empfinden wenig Innenleben haben, also erstaunlich wenig Innenleben haben, aber von äußeren Merkmalen doch sehr gut erkennbar sind. Zum Beispiel dieser Anwalt Mr. Jaggers, der dem jungen Pip das Geld aushändigen wird, der wird beschrieben, wie er immer wieder die Hände wäscht. Das hat mich unheimlich fasziniert.
Der Anwalt, der seine Hände wäscht, in Unschuld.
Das ist ja ein Tick, was er hat, weil er eben verantwortlich ist für den Tod eines anderen Menschen. Aber ich meine, das ist ja auch, das muss ich das auch bewusst sein, das war Vorfreud, oder? Und ziemlich viel Vorfreud. Hat er das einfach so hingeschmissen, so quasi, oder? Macht das, was ihr wollt damit. Ich will euch noch was sagen, weil das hat mich wahnsinnig fasziniert. An der letzten Weihnachten 2011 hat die BBC diesen Stoff neu verfilmt. Mhm. Das sind 3-stündige Filme, die absolut hervorragend sind. Und die wurden geschrieben von Sarah Phelps. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Drehbuchautorin in England. Und vor allem schreibt sie EastEnders, das ist die englische Lindenstraße. Aber eben auch auf einem anderen Niveau, wobei ich finde die Lindenstraße ziemlich gut. Aber ich will nur sagen, die haben das neu gemacht auf eine Art und Weise, wo es spielt absolut in der Zeit, wo es spielt, aber es hat so eine Allgemeingültigkeit gekriegt in dieser Form der Inszenierung, dass ich habe dann ein bisschen geguckt, wie das rezipiert wurde in England und das hat ein riesen Publikum angesprochen und natürlich auch ein junges Publikum und auch ein junges Publikum, das vielleicht nicht unbedingt Dickens liest. Und da finde ich jetzt zum Beispiel, also da spreche ich mich ein bisschen auf meine eigene Mühle, aber da finde ich natürlich, da hat das Fernsehen was ganz Großartiges erreicht, wenn sowas erreicht wird.
Das heißt auch, dass der Stoff, also weit über die sprachliche Gestaltung hinaus, noch etwas Aktuelles darstellt. Mhm. Also gerade in diesem England, wo ja die Klassenunterschiede enorm sind und wo es auch immer noch sehr undurchlässig ist zwischen den einzelnen Schichten, also wo ein Aufstieg nicht unbedingt leicht fällt. Dickens ist da leicht gefallen durch seinen Erfolg als Schriftsteller. Das ist natürlich auch sehr ungewöhnlich. Aber er beschreibt zugleich, wie das eben sehr schwer ist, überhaupt da aufzusteigen. Und vielleicht haben sich auch viele wiedererkannt.
Zum Schluss noch, wollen wir es doch nochmal zusammenfassen. Also wir haben jetzt Dickens eigentlich über allen Klee gelobt. Gibt es auch noch irgendwelche kleinen negativen Bemerkungen?
Da muss man suchen, ja.
Also ich sage nein.
Mir kommt es auf Anhieb auch gar nicht so in den Sinn. Also man könnte allenfalls auf den Schluss verweisen. Er hat zwei Enden dieses Romans geschrieben.
Wir jetzt nicht erwähnen wollen.
Die werden wir nicht erwähnen, aber wir sind sehr verschieden. Und man kann nur sagen, dieses Buch ist also wirklich auch weiterhin über jeden grünen Klee hinaus zu loben und zu preisen, ist eine ganz tolle Lektüre. Und für all jene, die denen es wie mir ergangen ist, die also diesen Autor verniedlicht haben oder verniedlicht bekommen haben, die sind natürlich da dringend eingeladen, sich dieses enorme Leseerlebnis zu gönnen.
Ja, und ich finde wirklich, also es ist ein wunderbares Beispiel, dass Literatur keine Saison hat, dass gute Literatur immer Literatur bleiben wird.
Charles Dickens, Great Expectations, Große Erwartungen, ein Roman von 1860, 1861. Zu Gast waren heute der freie Publizist Martin Zink aus Basel und Ernst Buchmüller, Fernsehproduzent bei Dreisat aus Zürich. Mein Name ist Eric Facon. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.